So, schönen guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie zur Veranstaltung Algorithmen. Wir sind kräftig beim Sortieren und wir haben gestern mit den eher schlichten Verfahren angefangen, Selection Sort und Bubble Sort. Schlicht deswegen, weil die jetzt eher was recht Naheliegendes tun. Die versuchen also immer so die, also Selection Sort, aber jetzt beruhigen. Selection Sort versucht immer die kleinsten Zahlen vom Rest nach vorne zu holen. Und wenn man das n-mal gemacht, ja. Vielleicht sind Sie besonders laut. Nee. Hier ist alles an. Frau Steininger, ist irgendwie Ton okay? Regie sagt, ist Ton okay? Ja, genau. Also, ich spule nochmal zurück. Ja, wir haben gestern mit dem Sortieren angefangen. Kommt das an? Mit dem Sortieren angefangen, eher mit den einfachen Verfahren. Selection Sort sucht immer das kleinste Element in dem Rest und holt es nach vorne. Bubble Sort versucht immer zwei Zahlen, die nebeneinander stehen und in der falschen Ordnung sind, zu tauschen. So, diese Verfahren haben jetzt im Worst Case eine Komplexität von O von n Quadrat, was jetzt nicht so furchtbar ist, aber wir haben ja dann gemerkt, wenn wir ein bisschen pfiffiger vorgehen beim Merge Sort, dann kommen wir durchaus auf n mal log n, was also deutlich weniger ist als n Quadrat. So, Merge Sort ist ein Klassiker aus der Kategorie Divide and Conquer. Ja, Divide and Conquer, wenn Sie Kognitionswissenschaft studieren, haben Sie vielleicht irgendwann mal bei mir eine mündliche Prüfung und dann müssen Sie irgendwie mit dem Begriff Divide and Conquer was anfangen können. Nämlich, eine große Menge wird divided, wird unabhängig voneinander beackert und dann wird sie geconquert, sprich, wir müssen dann die Lösungen nochmal zusammenführen. Und das kann man besonders gut bei Merge Sort sehen, weil wir nämlich eine Aufteilung machen in eine vordere Hälfte und eine hintere Hälfte. Das ist ja irgendwie trivial. Da müssen wir gar nicht nachdenken, sondern wir müssen einfach bei n halbe sozusagen so einen Cut machen. Und dann sortieren wir völlig unabhängig vom Rest die vordere Hälfte. Dann sortieren wir völlig unabhängig vom Rest die hintere Hälfte. Ja, das macht, ja. Sie haben keinen Ton. Frau Steininger, die beiden Räume haben keinen Ton. Also ich weiß jetzt nicht, ob das dieses Mikro sagt, es würde funktionieren. Ich kann ja mal das andere nehmen. Ja, habe ich. Herzlichen Dank. Die Studenten nebenan sagen, sie hätten da keinen Ton. Das hatten wir doch letzte Woche schon mal. Ist jetzt der Ton im Hörsaal besser? Kann das sein, dass dieses Mikro jetzt gar nicht überträgt? Steht jetzt nicht auf Mute. Also ich habe jetzt hier den Eindruck, es kommt schon hier nichts an. Ja, das habe ich ja gerade gehabt. Dies ist schon gerade frisch gewechselt. Ja. Bitte? Aha. Okay. Okay, das heißt also, hier geht, vielleicht hat es sich jetzt gebessert, wenn Sie dann immer noch nichts hören. Dann müssten Sie vielleicht in diesen Hörsaal kommen. Jo. So. So, also ein Klassiker für Divide and Conquer, wo das Dividen ganz einfach ist und das Conquern bedeutete bei uns ein Mischen. Ein Mischen von zwei Folgen, die bereits sortiert sind. So, und die entscheidende Beobachtung, die wir gemacht haben, war ja die folgende. Wenn wir jetzt versuchen, die Laufzeit von diesem Algorithmus abzuschätzen und wir beschreiben mit f von n die Zahl der Schritte, Takte, Einheiten, die wir jetzt in dem Algorithmus abarbeiten, ja, dann können wir sozusagen folgende rekursive Gleichung ja aufstellen für Merge Sort. Wenn ich nur eine Zahl habe und will die mit Merge Sort sortieren, dann habe ich natürlich eine endliche Zahl von Schritten. Also ich habe hier irgendwie eine Konstante, die uns jetzt gar nicht interessieren muss. Aber auf jeden Fall ist... Okay, drüben ist jetzt kein Ton. Gut. Hier ist auch viel schöner. Also, ob 7 oder 42 oder wie auch immer, wir haben eine konstante Zahl von Schritten, die wir durchlaufen, wenn wir eine sehr kleine Instanz haben. So, wenn wir jetzt eine größere haben, dann beschreiben wir jetzt f wieder mit Hilfe von f. F gibt die Zahl der Schritte an. Noch wissen wir ja nicht explizit, welche Funktion sich hinter f versteckt. Aber wir können jetzt ganz einfach sagen, wir sortieren die vordere Hälfte mit demselben Algorithmus und deswegen dürfen wir natürlich jetzt einfach sagen f von n halbe. Ja? So, anschließend sortieren wir die hintere Hälfte, das ist wieder f von n halbe, also steht da jetzt zweimal f von n halbe. Und jetzt kommt die Conquer-Phase, wir müssen die beiden jetzt zusammenmischen. Und wir hatten uns ja klar gemacht, wenn ich also eine Folge der Länge n halbe habe und eine Folge der Länge n halbe habe, ja, und mische die nach diesem Verfahren, die beiden vorderen, die käbbeln sich immer und der Gewinner, der rutscht in die Ergebnisfolge. Dann ist das natürlich ein linearer Aufwand. Ich habe also irgendeine andere Konstante C2 mal n. So, und das Schöne ist, wir müssen ja jetzt gar nicht wissen, ob C2 17 oder 34 ist und wie C1 aussieht, sondern wir haben jetzt in dieser Rekursionsgleichung einen Zusammenhang hergestellt und das Entscheidende ist sozusagen, dass sich die beiden Problemhälften halbieren und dass ich linearen Aufwand habe, um das zusammenzufügen. So, und dieses Verhalten finden wir nicht nur bei Merge Sort, sondern auch bei vielen anderen Problemen und können dann immer wieder zu derselben Schlussfolgerung kommen. Den Beweis hatte ich ja gestern weggelassen, den lasse ich auch jetzt wieder weg. Aber es lässt sich jetzt ableiten, dass f von n aus O von n mal log n ist. Ja, das heißt, wenn es Ihnen gelingt, zwei Probleme zu halbieren und mit linearem Aufwand dann noch so ein bisschen ein Post-Processing zu machen, dann ist die Laufzeit insgesamt im O-Kalkül in der Komplexitätsklasse n mal log n. Okay. Der Wermutstropfen bei Merge Sort war jetzt welcher? Haben Sie irgendwie in Erinnerung, was sozusagen, was wir dann, ja? Dass man ein zweites Array braucht. Ja? Immer wieder müssen wir ja die beiden Hälften ineinander mischen und es gibt keine Möglichkeit, wie man dieses in demselben Array tun könnte. Ja? Das heißt also, wir haben zwar eine garantierte Laufzeit von n mal log n, die war ja nicht nur im Best Case so, sondern auch im Worst Case. Wir haben also garantiert eine Laufzeit von n mal log n, aber wir brauchen zusätzlichen Speicherplatz in der Größenordnung von O von n. Und wenn Sie das ja implementieren, dann werden Sie ja merken, dass Sie immer so ein Hilfsarray brauchen, wo Sie immer irgendwie reinmischen und anschließend müssen Sie das wieder zurückkopieren. Oder aber Sie müssen den Algorithmus so formulieren, dass Sie dann aus dem Hilfsarray heraus die nächste Mischung vornehmen. Ja? So, das ist also jetzt die Situation bei Merge Sort. So, wir kommen jetzt heute zu einem anderen Sortieralgorithmus, der auch nach Divide and Conquer arbeitet, der nennt sich Quicksort. Und wie der Name ja schon andeutet, das ist jetzt irgendwie so die Königsklasse. Das ist der, der den Anspruch hat, ich kann es am besten, was auch in vielen Fällen tatsächlich so ist. Und Quicksort hat jetzt einen völlig anderen Ansatz. Das heißt völlig anders nicht, aber hat einen anderen Ansatz. Wir haben auch Divide and Conquer, aber wir machen in gewisser Weise zunächst mal statt des Post-Processing ein Pre-Processing. Wir machen also zunächst mal eine Vorbereitung und dann kommen die rekursiven Aufrufe. Ja? So, ich nehme auch hier wieder meine Täfelchen dafür, weil das irgendwie besser zu erklären ist. So, das sei jetzt unser Array und da stehen jetzt irgendwie die Daten unsortiert drin. Und die Idee, die wir jetzt haben, ist das folgende. Zunächst mal sorgen wir dafür, dass vorne die kleinen Zahlen stehen und hinten die großen Zahlen stehen. Ich sage gleich, wie wir das machen. Aber nehmen wir mal an, das hätten wir geschafft. Wir hätten in der vorderen Hälfte alles völlig Kraut und Rüben durcheinander, Zahlen stehen, die sind aber alle kleiner als die Folge, die in der zweiten, in der oberen Hälfte steht. Warum macht uns das glücklich? Wie könnte man also diese Situation dann ausnutzen? Wenn wir es irgendwie geschafft haben, vorne die Kleinen hinzukriegen und hinten die Großen, was müssen wir dann anschließend noch tun? Ja, laut und deutlich. Wir müssen nicht mehr mischen, sondern was müssen wir noch machen? Ja. Genau, wir müssen einfach nur, also was heißt nur, wir müssen dann die vordere Hälfte sortieren und die hintere Hälfte sortieren, aber wir müssen anschließend jetzt nichts mehr mischen oder zusammenfügen, denn wenn die vordere Hälfte schon komplett insgesamt alle kleiner sind als das, was hinten ist, ja, dann müssen wir natürlich einfach nur noch vorne sortieren und hinten sortieren. Ja, das heißt also, die rekursive Idee von Quicksort ist, bilde eine kleinere Hälfte, bilde eine größere Hälfte, sortiere die beiden Hälften unabhängig voneinander. Ja, so, jetzt kann man sich fragen, wie schaffe ich das bloß, dass ich alle diese Daten hier so umordne, ja, dass vorne die kleinen sind und hinten sind die großen. So, und da gibt es eine ganz pfiffige Idee. Ich suche mir zunächst ein sogenanntes Pivot-Element. Das ist also ein Element aus meiner Folge, welches ich benutze, um Daten zu finden, die kleiner sind als das Pivot-Element und Daten finde, die größer sind als das Pivot-Element. So, das heißt, da ich aber nicht weiß, was ein geeignetes Pivot-Element ist, ja, greife ich sozusagen mangels besseren Wissens, greife ich einfach jetzt mal in die Mitte dieses Arrays rein. Ja, da steht jetzt irgendwie die 42, wir sind ganz überrascht. Und nehmen jetzt die 42 als Pivot-Element. Das bedeutet also, wir versuchen jetzt nach vorne die Daten zu kriegen, die kleiner sind als 42 und nach hinten die Zahlen zu kriegen, die größer sind als 42. Jetzt könnte man ja zunächst mal denken, ja, aber das ist ja, wenn ich jetzt hier merke, die 92, die kann dann nicht bleiben, aber wir können sie ja nicht hier hinten anhängen. Ja, das sieht erstmal schwierig aus, aber der Witz ist jetzt der, wir haben jetzt wieder einen Zwei-Zeigefinger-Algorithmus. Wir fangen einfach links an und gehen so weit immer nach rechts, bis wir jemanden finden, von dem wir sagen, du solltest da nicht hingehören. Das heißt also, wenn wir hier anfangen, was ist mit der 92? Sollte die da bleiben? Nein, die 92 ist ja größer als die 42, also ist dies jetzt ein Kandidat, der muss sich jetzt mal anschnallen und für einen Tausch vorbereiten. So, und der andere Zeigefinger fängt hinten an und fragt jetzt nacheinander jede Zahl, ob sie da bleiben darf. So, was ist mit der 84? Kann die 84 da bleiben, wenn 42 das Pivot-Element ist? Kann die 84 da bleiben? 84 kann bleiben, denn sie ist ja größer als 42. Ja? Ich rücke eins nach links. Kann die 14 da bleiben? Nein, die 14 kann da nicht bleiben, denn sie ist ja kleiner als das Pivot-Element. So, jetzt habe ich ja rechts eine Zahl, die müsste nach links. Und links habe ich eine Zahl, die müsste nach rechts. Ja, prima, dann kann ich die ja einfach tauschen. Ja? Und habe jetzt sozusagen meine mein Ziel schon etwas eher erreicht, dass also rechts die Großen, links die Kleinen sind. Ich stehe also jetzt hier mit I und da mit J und die habe ich ja gerade getauscht, also rücke ich jetzt einfach mit I eins nach rechts und mit J eins nach links. Und jetzt frage ich wieder, kann die 37 hier bleiben? Ja, kann sie, denn sie ist ja kleiner als 42. Dann rücke ich eins weiter und finde jetzt in der 61 jemanden, der jetzt eigentlich tauschen müsste. Ja? Und hier mache ich das auch so. Kann die 28 da bleiben? Nein, denn sie ist ja zu klein. Also werden die beiden jetzt tauschen. Und das I rückt eins weiter und das J rückt eins zurück. Ja? So, was ist mit der 59? Die 59 ist ein Tauschkandidat, weil sie ja größer ist als die 42. Ja, also bereitet er sich auf einen Tausch vor. Was ist mit der 79? Die 79 darf da bleiben, ja, also rückt er jetzt eins weiter. Ja, und die Schleife werden wir jetzt so formulieren, wenn wir also praktisch zu einem Element kommen, ja, was jetzt sozusagen, also das Pivot-Element selbst kann natürlich von dem Finger auch erreicht werden. Und jetzt wäre sozusagen dieses Element ein Element, was jetzt mit ihm hier tauschen möchte. Und wenn wir die beiden getauscht haben, überkreuzen sich jetzt die beiden Indizes und wir können jetzt sagen, okay, du bist jetzt hier kleiner oder gleich dem Rest, der hier in der rechten Hälfte übrig bleibt. Das heißt also, nach der Tauscherei sind vorne tendenziell kleinere und hinten tendenziell die größeren. So, was müssten wir jetzt anschließend machen? Wir müssen jetzt die beiden Hälften, das machen wir natürlich wieder mit Quicksort. Wir müssen jetzt diese Hälfte mit Quicksort sortieren und diese Hälfte mit Quicksort sortieren. Ja, so, wie sortieren wir diese Hälfte mit Quicksort? Indem wir da wieder reingreifen und suchen jetzt, sagen wir mal, an der Position n halbe, suchen wir ins Element, das wäre jetzt die 37, wäre jetzt das Pivot-Element. Ja, das heißt also, wir vergleichen jetzt, wir fangen wieder vorne und hinten an. 14 ist kleiner als 37, kann also da bleiben. Rücken wir 1 vor. 37 ist nicht kleiner als 37, das wäre also jetzt ein potenzieller Tauschpartner. 42 kann da bleiben, ist größer als 37. Die 28 kann nicht bleiben, die müssen getauscht werden. Die beiden Indizes haben sich überschnitten, also haben wir jetzt zwei neue Folgen, die beide wieder rekursiv mit Quicksort sortiert werden müssen. Wenn ich jetzt auf diese beiden Quicksort aufrufe, werde ich nach kurzer Zeit feststellen, die sind sortiert. Und wenn ich auf diese beiden Quicksort aufrufe, sind die auch sortiert. Wenn ich jetzt hierauf Quicksort aufrufe, ja, dann ist das Pivot-Element die 61. Ich fange vorne an, die 59 kann bleiben, die 79 möchte gerne tauschen, 84 kann bleiben, 92 kann bleiben, 61 wäre ein Tauschpartner, ich tausche die beiden. Ich überkreuze jetzt die Finger, also sind die jetzt fertig, jetzt werden die rekursiv sortiert. Da werden wir nach kurzer Zeit feststellen, die sind sortiert. Und jetzt wird hier wieder ein neues Pivot-Element genommen, ich nehme die 92, die 79 kann da bleiben, ja, die 84 nicht. Das heißt, die 79 rückt eins weiter, die 84 möchte, die 84 müsste tauschen, dann werden die beiden getauscht, die Finger überkreuzen sich und jetzt ist die ganze Folge sortiert. Ja, so, versuchen wir jetzt, dies habe ich jetzt gemacht, damit Sie etwa so eine Vorstellung haben, wie Quicksort prinzipiell arbeitet. Jetzt müssen wir es natürlich mal präzise aufschreiben. Und da Quicksort jetzt ja ein rekursiver Algorithmus ist, im Gegensatz zu Mergesort, den ich ja gestern nicht hingeschrieben habe, ja, müssen wir jetzt ein bisschen in der Klasse Quicksort zwei Methoden einbauen. Die eine, die von außen aufrufbar ist und die andere, die rekursiv innen immer aufgerufen wird. Ja, also wir hätten praktisch folgende Situation. Public Class Quicksort. So, das ist jetzt die Klasse. So, in dieser Klasse hatten wir immer eine Methode. Public Static Void, die haben wir immer Sort genannt. Das ist ja die Methode, die wir dann aufrufen, wenn wir etwas sortieren möchten. So, Sort wird versorgt mit einem Integer Array. Ja? Integer Array A. So, jetzt kommt der Trick. Die Methode Sort ruft jetzt die rekursive Methode Quicksort auf. Und zwar, was glauben Sie wohl, was die Methode Quicksort, wenn Sie sich hier mal so diese einzelnen Teile des Arrays anschauen, was glauben Sie wohl, was die Methode Quicksort für Parameter bekommt, wenn sie also immer unterschiedliche Häppchen von dem Array sortieren soll? Womit müssen Sie jetzt Quicksort, das ist Sort, aber die Methode Quicksort versorgen, damit die genau weiß, was sie tun soll? Reicht das, dass die Methode Quicksort einfach nur das Array kriegt? Ja. Genau. Also die Methode Quicksort, die gleich hier stehen wird, die rekursiv arbeitet, bekommt als Auftrag ein Array und eine untere Grenze und eine obere Grenze und soll dann sich um diesen Abschnitt in dem Array kümmern. Wir haben kein Hilfsarray, sondern wir arbeiten immer in dem Array selbst. Ja, das heißt also, diese Methode Sort nimmt jetzt dieses Array A und ruft jetzt die Methode Quicksort auf. So, und jetzt nochmal, was stehen jetzt hier für Parameter? Was würde jetzt Sinn machen? Schauen Sie nicht ins Skript, sondern überlegen Sie, wie Sie jetzt der Methode Quicksort das initiale Arbeitspaket übergeben würden. Was braucht, ja, einmal das A, das ist dieses hier. Ja? Genau, die linke Grenze, die ist natürlich am Anfang 0 und? Genau, A.length minus 1. Das ist sozusagen der einzige Lebenszweck der Methode Sort. Es ruft die Methode Quicksort auf und übergibt für den allerersten Aufruf das Array, die linke Grenze und die rechte Grenze. So, jetzt kann Quicksort loslegen. Ja? Das heißt, Quicksort wäre jetzt, da sehen wir auch zum ersten Mal hier den Modifier, dies ist natürlich public, weil wir möchten ja gerne, dass jemand von außen die Methode Quicksort.sort aufruft, aber wie es im Innern jetzt weitergeht, das geht natürlich niemandem etwas an. Deswegen haben wir jetzt im Rumpf der Klasse, ja, also parallel zu der Methode Sort, haben wir jetzt die Methode Private Static Void Quicksort liegen. So, und Quicksort ist jetzt eine Methode, die drei Parameter bekommt, nämlich ein Integer Array A, ja, ein Integer unten und ein Integer oben. So, jetzt brauchen wir irgendwie ein paar Hilfsvariablen, denn wir haben den linken Zeigefinger, ja, der beginnt wo, wenn wir diesen Aufruf kriegen, also Integer i. Womit wird er initialisiert? Mit unten. Ja? So, dann haben wir den rechten Zeigefinger. Der wird initialisiert mit oben. So, dann haben wir eine Integer-Variable, ich nenne die mal Mitte. Das ist die Position in der Mitte des Arrays. Die Position. Wie rechnen wir die aus? Genau. Unten plus oben durch 2. So, und jetzt greifen wir in dieses Array rein, ja, und holen uns das Pivot-Element. Das ist nämlich jetzt das Element, was in dem Array an der mittleren Position steht. Also, das ist jetzt A an der Stelle Mitte. So, ich muss hier immer wieder darauf hinweisen, das Pivot-Element dient dazu, die Kleinen nach vorne zu tun und die Großen nach hinten zu tun. Wir wissen nicht, was ein gutes Pivot-Element ist, weil wir die Daten in dem Array nicht kennen. Wenn ich also jetzt hier einfach in die Mitte reingreife, ja, dann muss dann nicht, wie ich das vorhin hier bei dem Beispiel so hingebogen habe, dann muss da nicht ein Datum stehen, welches größenordnungsmäßig etwa in der Mitte ist. Da kann natürlich auch ganz was anderes stehen, was sehr Kleines oder was sehr Großes. Da werden wir dann gleich merken, dass das dann irgendwie schlecht ist. Ja? Aber wir brauchen irgendein Element, welches uns hilft, die Spreu vom Weizen zu trennen. Welches uns hilft, Kleine nach vorne zu holen und die Großen nach hinten zu tun. Ja? Wir können uns auch vielleicht mehr Mühe geben, indem wir nicht ein Element nehmen, sondern wir greifen vielleicht an drei Stellen des Arrays und nehmen von diesen dreien dann das mittlere. Ja? Aber damit der Algorithmus erstmal korrekt funktioniert, greifen wir jetzt einfach in die Mitte des Arrays und was da steht, ist jetzt unser Pivot-Element X. Okay, so, jetzt kommt eine Do-While-Schleife, weil wir jetzt Folgendes machen. Wir laufen jetzt mit den beiden Fingern aufeinander zu und zwar so lange, bis die beiden sich überkreuzen. Ja, so, und dies aufeinander zulaufen ist ja relativ einfach zu formulieren, solange A an der Stelle I, ja, solange A an der Stelle I kleiner ist als das X, schauen Sie nicht ins Skript, überlegen Sie, was tun Sie? Wenn A von I kleiner ist als X, was würden Sie jetzt tun? Ein einziger Befehl, der jetzt nur Sinn macht. Solange A von I kleiner ist als X, was machen Sie mit Ihrem Finger? Einfach weitergehen, also I++. Ja, das heißt also, diese Schleife hier führt immer weiter nach rechts und geht über alle solche Elemente hinweg, die da bleiben dürfen, weil sie ja kleiner sind als das X. Warum wird diese Schleife mit Sicherheit ein ordentliches Ende finden? Warum muss ich nicht irgendwie aufpassen, dass ich sozusagen meine Array-Grenzen überschreite oder so? Warum findet diese Schleife in jedem Falle ein ordentliches Ende? Ja. Genau. Weil ich habe hier sozusagen als Trick irgendwie X als Bremse eingebaut. Das X befindet sich ja irgendwo in dem Array, deswegen wird spätestens bei dem X wird diese Schleife stehen bleiben. Ich muss also nicht irgendwie noch zusätzlich abfragen, ob irgendwie I kleiner ist als A.längs. Ja? So, dann mache ich jetzt dasselbe mit dem rechten Zeigefinger. While A an der Stelle J, ja, ich fange ja hier oben an. Und was habe ich jetzt hier für eine Bedingung? Wann, wie geht es weiter? Ja, solange das also größer ist als X, mache ich J minus minus. Das heißt also, jetzt laufen die beiden Finger aufeinander zu. So, und wenn ich jetzt hier hinkomme, ja, dann hat offenbar dieses Aufeinanderzulaufen hat jetzt ein Ende gefunden. So, jetzt muss ich allerdings noch klären, ob die nicht schon aneinander vorbeigelaufen sind. Das kann dadurch passieren, dass ich hinterher auch das zweite, dritte, vierte Mal da reinkomme. Das heißt, ich mache jetzt hier eine Abfrage, if I kleiner gleich J, also solange die sich noch nicht überkreuzt haben, ja, führe ich jetzt den Tausch durch. Das heißt also, ich sage einfach, ihr seid jetzt stehen geblieben, das habt ihr euch ja wohl gut überlegt, ja? Ihr steht jetzt irgendwo, wo man tauschen kann und dann lasst uns doch einfach tauschen. Ja? Ich habe also eine Variable temp, die habe ich jetzt hier oben vergessen zu deklarieren. Ich habe eine Variable temp, ja? Da hole ich also a von i rein, dann kommt a von i, wird a von j. Ja, und A von J wird Temp. Da findet also jetzt der Tausch statt. So, und wenn ich jetzt getauscht habe, was kann ich dann noch machen? Also die beiden sind ja jetzt ein Stück weit aufeinander zugelaufen. So, jetzt haben die also getauscht, die Werte wurden getauscht. Was würde man jetzt sinnvollerweise machen, damit das ganze Spiel neu weitergeht? Ja, also I wird erhöht, ja. J wird erniedrigt. Ja? Das passiert also, wenn die beiden wenn diese Schleifen terminiert sind und ich feststelle, I ist noch nicht auf der anderen Seite von J, dann tausche ich und erhöhe oder erniedrige die beiden Indizes. So, und dann, das ist natürlich jetzt der erste Tausch. Danach kann ich natürlich noch weitere Tausche haben. Deswegen kommt das Ganze jetzt in der Do-While-Schleife, ja, und wird also immer wieder durchgeführt. Und zwar so lange, wie die beiden noch nicht sich gekreuzt haben. Das heißt, solange I kleiner gleich J ist, so lange wird jetzt immer wieder der linke Zeigefinger auf den Weg nach rechts geschickt, der rechte Zeigefinger auf den Weg nach links geschickt. Und wenn die noch im gültigen Bereich sind, tauschen die ihre Inhalte. Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt viele Versionen, wie Sie den Quicksort aufschreiben können. Ja, wenn Sie hier jetzt kleiner schreiben, dann müssen Sie hinterher noch einen anderen Fall separat abfangen. Also das kann man jetzt hier, so wie der Quelltext da steht, nicht unmittelbar sehen. Aber dies ist jetzt eine der kürzeren Versionen. Sie müssen aufpassen, dass Sie hier sozusagen, wenn Sie erhöht haben, dann auch nicht zu weit gelaufen sind. Und am einfachsten ist es, wenn wir am Ende erlauben, dass eine Zahl mit sich selbst tauscht. Das sieht komisch aus, ja, aber Sie haben dann viele andere Manipulationen, die sind in dem Fall dann bereits mit verarztet. So, wenn ich jetzt hier hinkomme, jetzt mal bitte in einem deutschen Satz, wie sieht die Welt jetzt aus, wenn ich jetzt hier hinkomme? Ich habe also praktisch ein Array bekommen, ja, und ich muss mich natürlich nur um einen bestimmten Bereich kümmern, ja, aber wenn ich jetzt an diese Stelle komme, was weiß ich dann, was ist inzwischen passiert? Ja. Genau, so. Und was würde man jetzt tun? Wir sind ja noch nicht fertig. Sondern was würde man jetzt tun? Ja. Jetzt kommen die rekursiven Aufrufe, aber natürlich nur dann, wenn sie sich auch lohnen. Was heißt das? Ich muss ja sozusagen bei einer Rekursion, ist immer ganz wichtig, ich brauche den Anker, ich brauche den Rekursionsabbruch. Wenn ich hier jetzt einfach wieder die Methode neu aufrufe, dann habe ich ja gar keine Möglichkeit des Terminierens. Wie stelle ich fest, ob es sich lohnt, auf der linken Hälfte einen Aufruf zu machen und auf der rechten Hälfte? Ja. Ja, ich würde es noch einfacher machen, ne? Also ich würde jetzt sozusagen klären, also wie sieht das jetzt aus? Mein Array, ja, da bin ich ja sozusagen, hier bin ich mit dem J gelandet und hier bin ich mit dem I gelandet. Ja? Und hier ist die Position unten und hier ist die Position oben. Wann lohnt es sich, einen erneuten Aufruf zu machen auf der linken Seite? Ich habe ja jetzt sozusagen dieses hier habe ich als Arbeitspaket und dieses hier habe ich als Arbeitspaket. Was wäre der einfachste Test, um zu sagen, ja okay, dann leg da nochmal los. Ja. Wenn unten? Ja, kleiner würde ich jetzt sagen. Ne? Also, wenn unten echt kleiner ist als J, dann habe ich da also noch ein echtes Intervall, ja, wo noch Arbeit liegt. Dann würde ich jetzt also dieses Intervall dem Quicksort wieder vorwerfen. Ja? Das heißt also, ich rufe jetzt auf Quicksort. Und zwar versorge ich jetzt Quicksort wieder mit dem Array A und die neuen Grenzen, die Quicksort jetzt bekommt, sind natürlich unten und J. So, wenn der Aufruf zurückkehrt, wenn ich damit also fertig bin, dann muss ich mich mit derselben Argumentation um die rechte Hälfte kümmern, vorausgesetzt, sie ist groß genug. Ja, also, wenn das I kleiner ist als oben, ja, dann rufe ich nochmal Quicksort auf. Nämlich versorgen dem Array A mit dem Parameter I und dem Parameter oben. So, umrühren, fertig. Das ist jetzt Quicksort. So, jetzt überlegen wir mal, wie jetzt der Best Case, der Worst Case und der Average Case ist bei Quicksort. Ist natürlich jetzt nicht so ganz offensichtlich. Fangen wir mal mit dem Best Case an. Wie müsste das Array aussehen, damit wir eine möglichst zügige Abarbeitung haben? Ist nicht so ganz leicht zu sehen. Was ist immer von Vorteil, damit jetzt diese Rekursion möglichst schnell zum Ende kommt? Ja. Moment, also wir rechnen ja jetzt, wir kriegen ein Array mit N-Daten. Ja? Und die Frage ist jetzt, wie würden wir uns diese Daten wünschen, dass jetzt der rekursive Algorithmus schnell zum Ende kommt? Ja. Bitte, bitte, nee, hier jetzt, hier, Sie, ja. Ja. Richtig, also, die Antwort war, wir müssten jedes Mal es schaffen, dass das Element, was wir zum Pivot-Element heraussuchen, tatsächlich die beiden, das Array in zwei gleich große Hälfte teilt. Das ist natürlich nicht klar, wie wir das schaffen, aber nehmen wir mal an, das wäre uns gelungen. Wir würden immer wieder ein Pivot-Element nehmen, welches dazu führt, dass die beiden rekursiven Aufrufe gleich groß sind. Welche rekursive Formel würde dann dabei rumkommen? Also, wenn jetzt wir nur eine Zahl haben und rufen also diesen Quicksort auf, dann haben wir natürlich eine konstante Zahl von Schritten, weil er irgendwie nach kurzer Zeit merkt, es ist nichts mehr aufzuteilen, ich bin fertig. So, jetzt ist also sonst. Wie verteilt sich jetzt die Arbeit, wenn also f von n die Zahl der Schritte ist, die Quicksort macht, wobei uns die Welt wohlgesonnen ist? Wie teilt sich jetzt die Arbeit auf? Was müssen wir als erstes tun, bevor die rekursiven Aufrufe kommen? Was ist da an Arbeit zu leisten? Dieses dauernde Tauschen, bis die beiden Finger sich gekreuzt haben. Wie viele Schritte sind das? Ja. Irgendeine Konstante mal n. N halbe ist richtig, ja, weil wir ja n Daten haben und also wird n halbe mal getauscht. Ja. Aber wir schreiben das ja jetzt wieder mit irgendeiner Konstanten auf. Das heißt, ich behaupte, C2, die wir nicht kennen, mal n ist die Zahl der Schritte, die für dieses Tauschen verwendet wird. So, wenn die Tauscherei ein Ende hat, wenn wir also hinter diesem Do-While sind, was muss jetzt als nächstes passieren? Als nächstes haben wir jetzt einen rekursiven Aufruf von Quicksort, der hoffentlich jetzt wie groß ist? Wie groß ist jetzt der erste rekursive Aufruf von Quicksort? Ja, also n halbe. Ja? Wie viele Schritte brauchen wir, wenn wir jetzt Quicksort aufrufen mit einem Array der Größe n halbe? Genau, f von n halbe. So, wenn jetzt die linke Hälfte rekursiv sortiert ist, müssen wir noch die rechte Hälfte rekursiv sortieren. Ja? Also nochmal f von n halbe. So, kommt Ihnen das bekannt vor? Ja, muss allen bekannt vorkommen, steht da oben nämlich schon. Ja, dies ist jetzt dasselbe Laufzeitverhalten, was Merge Sort hat, weil auch Quicksort es schafft, im günstigsten Fall, zwei gleich große Probleme zu schaffen, die nur halb so groß sind, und mit einem linearen Aufwand irgendwie noch so ein bisschen Buchhaltung zu betreiben. Und das bedeutet, was hat also jetzt im Best Case Quicksort für eine Laufzeit? In welcher Komplexitätsklasse? Ja, das ist also O von N mal log N. So, jetzt drehen wir den Spieß rum und suchen den Worst Case. Was muss denn passieren, damit Quicksort möglichst unwirtschaftlich arbeitet? Was wäre also irgendwie ziemlich blöde? Ja. Ja. Ja, also was passiert, wenn jetzt in meiner Folge von Daten, ich greife jetzt mitten rein und greife mir jetzt zufällig das kleinste Element. Da steht nun mal einfach jetzt das kleinste. Was hat das jetzt für einen Effekt, wenn da das kleinste ist? Wie wird die Welt jetzt nach dem Tauschen aussehen? Wie sind die beiden Partitionen jetzt von der Größe her? Also sollen wir noch mal eben hier jetzt das Kleinste in die Mitte tun? Also, wenn wir, sagen wir mal, dieses Array hier haben, ja, wollen wir jetzt noch ein bisschen durcheinander bringen, damit das nicht alles schon so komplett vorsortiert ist. So, wir haben aber jetzt zufällig in der Mitte das kleinste Element stehen. So, ich berechne also Mitte, ich nehme A von Mitte und jetzt ist 14 mein Pivot-Element, wie der Teufel es will. Ja, was passiert jetzt? Also, was sagt die 84? Die möchte getauscht werden. Was sagt die 92? Möchte die getauscht werden? Nein, weil sie ist ja größer als 14. Die 37 möchte nicht getauscht werden. Sie möchte von der Tafel springen. Die 79 nicht, die 61 nicht. Das heißt, das J läuft hier runter. Und wo bleibt das J das erste Mal stehen? Bei 14. Hier ist jetzt das J, hier ist das I. So, die beiden tauschen jetzt. Ja? Und I rückt eins weiter und J rückt eins weiter. So, was jetzt hier, was ist mit der 59? Die 59 vergleicht sich weiterhin mit wem? In dem Algorithmus. Womit vergleicht sich die 59? Mit der 14. Das bedeutet also, möchte die 59 jetzt tauschen oder nicht? Die möchte tauschen. Weil wir sozusagen hier, A von I ist jetzt 59, ja, das heißt, diese Schleife hier ist jetzt sozusagen, wir möchten ja so weit nach rechts gehen, bis dies nicht mehr gilt und dies gilt jetzt nicht mehr, das heißt, 59 ist der erste Tauschpartner. Ja, so, wo war ich hier jetzt mit dem rechten Finger, wie weit war ich gelaufen? Bis zur 42. So, was ist mit der 42? Die wird noch überlaufen, ja, weil die ja größer ist als 14. 28 ist auch größer. Bleibe ich also jetzt hier, komme ich bis zur 59. Das heißt, die 59 tauscht mit sich selbst. Ja, dann rücken die beiden I und J weiter. Und ich habe jetzt sozusagen folgende Situation. Ich habe zwei Hälften bekommen. Die eine Hälfte besteht nur aus der kleinsten Zahl. Die hat es jetzt glücklich nach vorne gebracht. Und die andere Hälfte ist jetzt fast so groß wie vorher. Sie ist jetzt nur n-1 groß. So, und jetzt muss ich natürlich wieder, wie der Teufel es will, es so haben, dass in der Mitte dieser Folge jetzt wieder das kleinste Element in der Mitte steht. Das ist jetzt nicht der Fall. Ja, da muss man jetzt irgendwie tüfteln, um also jetzt sozusagen den Worst Case für Quicksort zu basteln. Aber Sie können es natürlich hinkriegen, dass jetzt wieder das kleinste Element in der Mitte steht und dann machen Sie wieder eine Aufteilung, die dazu führt, dass irgendwie sich das Kleinste abspaltet nach vorne und hinten bleiben jetzt n-2 zurück. So, was ist das, was bedeutet das für die Laufzeit? Ja, weil wir nämlich, also wir haben hier gar nicht zwei Aufrufe, der kleinere Teil, der wird gar nicht neu aufgerufen und der größere Teil wird aufgerufen, aber der ist nur um eins kleiner geworden. Das heißt also, wir hätten dann n-1, n-2, n-3 und das bedeutet also, im Worst Case, ja, kann das durchaus passieren, dass jetzt Quicksort n Quadrat Schritte macht. So, jetzt können Sie mal einfach nur raten, was schätzen Sie, was im Average sein wird? Das kann man natürlich jetzt hier nicht, können wir jetzt nicht ableiten. Aber was haben Sie aus dem Bauch heraus jetzt für eine Vermutung? Kommt das jetzt, kommen diese, dieses Danebengreifen, dass ich immer das Kleinste erwische, kommt das sehr oft vor oder ist eher der Gegenteil? Richtig. Also der Average, bitte einfach nur merken, ja, der Average Case von Quicksort ist O von N mal Log N, weil das so selten vorkommt, dass wir immer wieder so eine unglückliche Aufteilung haben, dass das nur ganz wenige Instanzen sind, die sozusagen die Laufzeit nach unten ziehen, also die Laufzeit nach oben drücken und dass irgendwie in der überwiegenden Zahl von Folgen, ja, sich die beiden Hälften in etwa gleich groß geben. Und dadurch ist also im Mittel die Laufzeit n mal log n. So, jetzt könnte man ja sich überlegen, könnte man denn dieses Median suchen oder so das Pivot-Element suchen und irgendwie in zwei Hälften aufteilen? Könnte man sich hier eventuell mehr Mühe geben? Was müsste man eigentlich an dieser Stelle tun, damit wir sicher sind, dass die beiden Hälften gleich groß sind? Wonach suchen wir eigentlich? Was wäre das schönste Pivot-Element, was wir uns denken können? Was wäre das schönste Pivot-Element? Jedes Mal wieder. Ja, der Median. Was ist der Median? Was ist der Median? Eine Folge von Zahlen. Wie würden Sie denn definieren? Ja. Genau, der Median ist die Zahl, die in der Mitte stehen würde, wenn die Zahlen sortiert sind. Die Zahlen sind natürlich hier noch nicht sortiert. Ja, also nicht zu verwechseln mit dem Durchschnitt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist 21 und 21 ist 42. So, diese Zahl, was ist der Mittelwert? Was ist der Durchschnitt dieser Zahlenfolge? Wenn die in einem Array sind und ich würde jetzt einfach sagen, ich nehme jetzt den Durchschnitt. Was ist der Durchschnitt? Der Durchschnitt ist 6, weil 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 21 ist 42, geteilt durch 7 ist 6. Ja? 6 wäre also jetzt der Durchschnitt. Den Durchschnitt einer Folge kann ich ganz schnell berechnen, weil ich die einfach alle addiere, ja, und dann durch n teile. Was ist der Median dieser Folge? Ja, der Median ist 4. Und zwar, das sehen wir jetzt in diesem Falle, weil ich sie ja schon sortiert hingeschrieben habe, der Median steht in der Mitte, wenn die Daten sortiert sind. Der Median ist immer eine der Daten. Der Durchschnitt nicht. Der Durchschnitt, wenn ich die Zahl 9 und die Zahl 10 habe, dann ist der Durchschnitt 9,5. Offenbar keine der beiden Daten. So, jetzt tuscheln Sie mal bitte mit Ihrem Nachbarn. Wie würden Sie den Median einer Folge von Zahlen bestimmen? Wie berechnen Sie, wie ermitteln Sie den Median einer Folge von Zahlen? Die sind unsortiert. Ja, die Daten sind unsortiert. Und die Frage ist jetzt, wie berechnen Sie nun den Median? So, mal zum Ende kommen. Hier vorne, mal ruhig jetzt, hier vorne ist ein erster Vorschlag. Nein, was Sie berechnen, ist ja wieder der Durchschnitt. Wenn Sie sozusagen irgendeinen Mittelwert berechnen, dann, das sehen wir jetzt an diesem Beispiel, ja, die Zahl, die von ihrem Wert her die durchschnittlichste Zahl ist, ist nicht die Zahl, die dafür sorgt, dass eine Hälfte und die andere Hälfte etwa gleich groß sind. Noch ein Vorschlag, ja. Okay, aber welche Zahl nehmen Sie denn, um jetzt zu zählen, also um die Entscheidung zu bestimmen? Also ich habe Sie jetzt so verstanden, Sie zählen, wie viel kleiner sind, Sie zählen, wie viel größer sind. Sie würden alle Zahlen durchprobieren. Okay, was würde da für eine Laufzeit entstehen, wenn Sie jetzt jede Zahl daraufhin testen? Oh. Ja, da haben Sie doch schon N-Zahlen. N Quadrat. Haben wir schlauere Vorschläge? Hat jemand den Median in weniger als N Quadrat bestimmt? Ja. Laut und deutlich. Okay, gut. Also N Quadrat ist zu unterbieten. N Quadrat ist zu unterbieten. Wer findet den Median in weniger als N Quadrat? Also eine Lösung, da muss doch jetzt jeder drauf kommen. Das wundert mich jetzt, ja. Ja, also hier kommt der Vorschlag, zumindest ist das konstruktiv. Wir sortieren die Zahlen und dann steht der Median in der Mitte. Was ist das für ein Aufwand? Ja, so, wäre das jetzt eine gute Idee, mit Quicksort zu sortieren, damit Quicksort anschließend schön gleiche Teile hat? Keine gute Idee. Was ist denn ein ganz naiver Algorithmus, den Median zu finden? Wie aufwendig ist es denn, die kleinste Zahl zu finden? N Schritte. Wie aufwendig ist es, die zweitkleinste Zahl zu finden? N plus N minus 1. Die drittkleinste und so weiter. Was ist denn der Median für eine wieviel kleinste Zahl ist es denn? Also wenn ich 100 Zahlen habe, dann ist der Median die 50 kleinste Zahl. Das heißt also, wenn ich immer wieder die kleinste Zahl ermittle, komme ich wieder auf quadratische Laufzeit. Ja? Also es ist offenbar nicht so einfach, den Median zu finden. So, ich möchte jetzt eine sehr originelle Methode präsentieren, mit der wir den Median bestimmen. Ich sage noch nicht, wie die Laufzeit ist, sondern ich schreibe erstmal die Methode hin. Ja? Also public static int select integer array s integer k. So, was soll diese Methode tun? Die liefert das kleinste Element von S. Ich schreibe die jetzt gleich auf, aber nehmen wir mal an, ich hätte sie dann zu Ende formuliert. Wie kann ich dann mit der Methode select aus einer Menge den Median ermitteln? Was muss ich dann einfach nur tun? Ich habe also hier irgendwie dieses RAS, das kann ich hier als Parameter geben und ich kann also offenbar mit der Methode select, die ist also jetzt so ein bisschen serviceorientiert und sagt, ich kann für ein beliebiges k das kleinste Element aus s ermitteln. Wie würde einem diese Methode helfen, den Median zu bestimmen? Ja. Also wenn ich ein Array habe mit 1000 Daten, dann rufe ich einfach auf Select und suche mir bitte die 500 kleinste Zahl. Wie auch immer er das macht, das ist der Median. Der Median ist ja die Zahl, die sozusagen, wenn alles sortiert wäre, in der Mitte steht. Also die 500 kleinste. Ja? Das heißt, diese Methode Select leistet jetzt etwas mehr, als einfach nur den Median zu finden, aber ich kann sie dazu benutzen, den Median zu bestimmen, weil sie eben mir erlaubt, für ein beliebiges K das kartkleinste Element zu finden. So. Zunächst mal merke ich mir, also ich schreibe jetzt kein Java hin, sondern es ist jetzt irgendwie Pseudocode. Ja? Das heißt also, die Mächtigkeit des Arrays S hier, das ist, also von mir aus ist es S.längs, aber das ist jetzt irgendwie die Zahl n, die ich jetzt irgendwie im Folgenden brauche. So, was diese Methode macht, ist das Folgende. Wenn ich eine sehr kleine Menge bekomme, dann mache ich mir nicht die Mühe, rekursive Aufrufe zu machen, sondern ich gucke die ganz scharf an und ermittle von Hand das kartkleinste Element. Ja? Also if n kleiner 50, return das kartkleinste Element von Hand. Also damit meine ich, mit Hand heißt, irgendein if-then-else oder case oder wie auch immer, ist jetzt völlig egal. Da ich ja auf einer beschränkten Menge operiere, ist der Aufwand, das kartkleinste Element zu finden, wenn die Menge also 50 nur groß ist, ist immer konstant. Das heißt also, ist völlig egal, wie genial jetzt ich auf dieser beschränkten Menge das kartkleinste Element suche. Das ist jetzt meine Rekursionsverankerung. Ja, und kann ich mit irgendeinem Verfahren machen. So, und jetzt kommt der eigentliche rekursive Ansatz, wo jetzt das Problem aus der Menge S, das kartkleinste zu suchen, verlagert wird in kleinere Probleme. Wie mache ich das? Also, zunächst mal bilde ich Fünfergruppen. Bilde Fünfergruppen S1, S2, S3, und so weiter bis Sn Fünftel. Ja, das heißt also, wenn ich da vorher beispielsweise 100 Zahlen hatte, dann sind die ersten 5 ist die Gruppe S1, die zweiten 5 ist die Gruppe S2. Ja, das ist ja irgendwie ganz trivial, wie ich das mache. Ich würde jetzt in so einem Array, würde ich einfach sagen, die ersten 5 ist meine erste Gruppe, die zweiten 5 und so weiter. So, jetzt bilde ich in jeder Gruppe den Median. Bilde in Gruppe SI den Median MI. Nochmal, wie groß ist die Menge SI? Wie viele Daten sind da drin? 5. Von diesen 5 suche ich jetzt den Median. Einer von den 5 muss es sein. Ich lasse erstmal hier jetzt immer offen, wie aufwendig das ist. Ja? Auf jeden Fall ist jetzt MI ist so definiert, MI ist der Median der ithen Gruppe. Jetzt suche ich den Median der Mediane. Bilde den Median der Mediane. Den nenne ich M. So, und ich behaupte, den kann ich jetzt suchen mit Hilfe von Select. Also hier kommt jetzt sozusagen ein rekursiver Aufruf. Wie kann ich den Median der Mediane bestimmen? Also ich behaupte, dieses M lässt sich jetzt errechnen, indem ich Select aufrufe. Und die Frage ist, was stecke ich jetzt in Select rein, damit ich anschließend den Median der Mediane errechnet habe? Was stecke ich da rein? Select ist ja so gebaut, dass es in der Lage ist, zu einer Menge und einer Zahl k das kartkleinste Element zu finden. Und ich möchte jetzt dieses Select benutzen, aus diesen ganzen MIs deren Median zu finden. Also, was stecke ich jetzt in das? Hier sind ja zwei Parameter. Was übergebe ich? Ich übergebe ja, alle diese SIs über alle I, die ich habe, alle diese Fünfergruppen, nein, Quatsch, nicht die SIs, die MIs, alle die Mediane, die ich ja vorher schon errechnet habe, alle die vereinigt, stecke ich da rein. Und jetzt ist nur die Frage, das wie viel kleinste Element muss ich denn jetzt suchen, damit ich davon den Median kriege? Haben die anderen das mitgekriegt? Also nehmen wir mal an, ich hätte ursprünglich 100 Zahlen gehabt. Wie viele Mediane sind inzwischen gebildet worden? 20. So, wenn ich jetzt diese 20 dem Select vorwerfe, das wievielt kleinste muss ich jetzt suchen unter diesen 20, damit ich den Median kriege. Das wievielt kleinste muss ich von 20 Zahlen suchen, um den Median zu haben? Das Zehnte. Ja, das heißt also, was hier hinkommt, ist n Zehntel. Ist das nicht klar? Wenn ich 1000 Zahlen habe, dann habe ich 200 Fünfergruppen. Dann habe ich 200 Mediane. Von diesen 200 Medianen suche ich den hundertstkleinsten. Dann habe ich den Median, der Mediane. Das heißt also, von der ursprünglichen Menge n gab es n Fünftel von diesen Mini-Medianen. Und davon die Hälfte ist also jetzt, wäre jetzt n Zehntel. Das heißt, Select wird jetzt aufgerufen mit der Menge aller Mediane und dem Parameter n Zehntel. So, dieses m benutze ich jetzt, um drei Töpfchen zu machen. Also, ich bilde jetzt a, da sind jetzt alle die x aus s drin, die kleiner sind als m. B, da sind alle die x drin aus s, die sind gleich m. Und C, da sind alle die x drin aus s, die sind größer als m. Nochmal, wir hätten beispielsweise 100 Zahlen gehabt. Ja? Diese 100 Zahlen sind jetzt aufgeteilt in drei Töpfe. Der eine Topf, ja, enthält jetzt nur mal als Beispiel 20 Zahlen, der andere Topf enthält 15 Zahlen, ja, und der dritte Topf enthält 65 Zahlen. Und zwar diese drei Töpfe, die sind ja jetzt irgendwie entstanden anhand des M's, ja, und diese hier, die waren alle kleiner als M, diese hier waren gleich M und diese waren hier größer als M. Warum sind jetzt diese drei Töpfe hilfreich, um die ursprüngliche Frage, nämlich das kartkleinste Element zu suchen, jetzt zu lösen? In welchen Topf muss ich jetzt reingucken, wenn ich die ursprüngliche Frage, wer ist der kartkleinste, lösen will? Also nehmen wir mal an, ich suche den 15 kleinsten. In welchem Topf, wenn überhaupt, kann er nur sein? Im ersten Topf. Also, die Töpfe sind ja so geworden, diese 20 sind alle kleiner als m, diese 15 sind gleich m und diese 65 sind größer als m. Wenn ich jetzt also das 15. kleinste Element suche, dann kann ich die Suche natürlich auf diesen Teil hier beschränken. Hier kann das 15. kleinste Element ja gar nicht drin sein. Wenn ich jetzt das 22 kleinste Element suche, wo befindet es sich? Das kann nur eins von diesen hier sein. Weil hier sind ja schon 20, die sind alle kleiner als m. So, und jetzt die große Quizfrage. Nehmen wir mal an, ich suche jetzt das 42 kleinste Element. Wo finde ich das? Das 42 kleinste. Ja, im hinteren Teil, ja, also da es ja schon 35 Elemente gibt, die also kleiner sind als das 42 kleinste, kann es also hier nicht drin sein. Es muss jetzt hier hinten drin sein. Die Frage ist, das wievielt kleinste muss ich denn jetzt in diesem Teil suchen, damit ich insgesamt das 42 kleinste habe. Ja. Ja, machen Sie jetzt mal Kopfrechner, was kommt da raus? 7. Ja? Das siebtkleinste in dieser Gruppe ist das 42 kleinste insgesamt. Ja, das liegt daran, dass 35, ja, hier sind 35 schon irgendwie aus dem Rennen. Und deswegen ist in dem Rest, 35 plus 7 ist 42, in dem Rest muss ich jetzt das siebtkleinste suchen, wenn ich die ursprüngliche Frage lösen will. Und deswegen kommt jetzt sozusagen der rekursive Aufruf an dieser Stelle. Nachdem ich also die drei Töpfe gebildet habe, kommt jetzt der rekursive Aufruf in Abhängigkeit davon, wie groß jetzt die drei Mengen sind im Verhältnis zu dem K. Also wenn die größer gleich K ist, wie lautet jetzt der neue rekursive Aufruf? Return, Select. Wer wird jetzt gesucht? Das war der Fall, den ich vorhin als erstes hatte. Sagen wir mal, ich suche irgendwie das 15. kleinste. Wenn die Menge, die Mächtigkeit von A größer gleich K ist, dann kommt jetzt, weil habe ich jetzt die Fragestellung verlagert auf Select von, was ist die Menge und in wie viel Kleinsten suche ich da? In welchem Topf suche ich jetzt weiter? In A. Und das wieviel Kleinste suche ich? K. Else. Wenn jetzt die Mächtigkeit von A und die Mächtigkeit von B größer gleich K ist, Fangfrage. Was ist jetzt das Ergebnis? Return. Jetzt behaupte ich, ich sehe jetzt schon das Kartkleinste unmittelbar. M. Ja, alle diese hier, wo stehen sie hier? Die sind ja alle, die sind alle so groß wie M. Also in diesem Array können ja mehrere, können ja Doppelte drin sein. Hier stehen alles die M's. Und da ich irgendwie jetzt 20 hier vorne schon habe, die ja nicht zum Tragen kommen, denn ich suche ja jetzt nur mal als Beispiel, ich suche jetzt das 22 kleinste, dann ist das einer von diesen hier. Ja? So, und im letzten Fall, ich schreibe nochmal die Bedingung hin, obwohl die ja jetzt automatisch übrig bleibt, ja? Wenn also jetzt die Mächtigkeit von A und die Mächtigkeit von B und die Mächtigkeit von C, wenn die größer gleich K ist, dann retourniere ich jetzt was? In welchem Topf macht meine Suche weiter? In welchem Topf mache ich jetzt weiter? In dem C, also Return, Select, in dem C. Und was ist jetzt... Was ist jetzt sozusagen das wieviel kleinste muss ich jetzt nehmen? Ja. K minus A-Betrag minus B-Betrag. So, das ist jetzt der Algorithmus. Der sieht jetzt irgendwie ziemlich absurd aus, ja, weil er die Suche nach dem kartkleinsten Element in einer Menge S, nachdem er irgendwie so ganz komisch so ein M bestimmt hat und diese drei Töpfe, jetzt anschließend die Suche auf einem dieser beiden Töpfe weiterführt. So, jetzt wollen wir uns mal überlegen, warum das eine gute Idee ist. Also wir stellen uns mal im Augenblick vor, wir hätten alle Mediane in so eine Perlenkette angeordnet, was wir ja nie gemacht haben. Aber wir können sie uns mal angeordnet vorstellen. Ja? Also wir hätten, sagen wir mal sowas, irgendwie 12 und 18 und 41 und 7, 87 und 99 und so weiter. So hätten wir jetzt mal alle diese MIs, stellen wir uns jetzt mal vor. Ja? So. Und von diese MIs, die gehören ja jetzt alle zu Fünfergruppen. Und diese zugehörigen Fünfergruppen stellen wir uns jetzt auch mal vor. Und zwar angeordnet irgendwie von unten nach oben. Ja? 11, 17, 33, 58. Ja? 19, 39, 88, 102 oder wie auch immer. So sehen, stellen wir uns jetzt mal alle Daten angeordnet vor. Der Median der Mediane, das wäre jetzt, sagen wir mal, hier die 87, weil der würde also in der Liste der Mediane in der Mitte stehen. Und in jeder dieser Säulen steht natürlich dieser kleine Median. So, jetzt schauen wir uns mal an, diese Zahlen hier, die hier sind, in welcher Beziehung stehen die zu dem M? Das ist das M hier. Die Daten, die in diesem Block stehen, welche Beziehung haben die zu dem M? Da müsste jetzt aber jeder sehen. Ja, die sind alle größer oder gleich diesem M. Und zwar deswegen, ich habe jetzt hier den falschen Teil umkringelt. Ne? Ich hätte nicht den umkringeln müssen, sondern ich musste den umkringeln. So, also die Daten, die hier jetzt drinstehen, in der Fläche, was ist mit denen, wie verhalten die sich zu dem M? Jetzt kommt Ihre Antwort. Die sind alle größer oder gleich diesem M. Warum? Naja, alle diese hier, die sind ja sozusagen sortiert in der Liste aller Mediane, ja, die steigen ja alle hier auf oder bleiben gleich. Und in jeder dieser Fünfergruppen, die ist ja auch in sich sortiert, stehen natürlich jetzt die beiden oberen, die sind dann noch mal größer. Das heißt also, alle diese hier, die ich jetzt umkringelt habe, die sind größer gleich dem M. So, das bedeutet aber, dies ist ja mindestens ein Viertel. Ja? Also mindestens ein Viertel N der Daten ist größer gleich M. Kann man das nachvollziehen? Also dies ist natürlich mehr als ein Viertel. Ja, weil wir ja sozusagen, wir haben hier den Median, der Median in der Mitte. Wir nehmen also sozusagen von der ganzen rechten Hälfte dieser Fläche und davon nehmen wir nochmal die obere Hälfte. Das heißt also, mindestens ein Viertel von N, von allen Daten, hat eine Größe größer gleich M. So, was ist jetzt mit dieser Fläche hier? Genau, also die sind alle kleiner gleich M. Also mindestens ein Viertel N der Daten ist kleiner gleich M. So, wenn aber mindestens ein Viertel größer gleich M ist, dann folgt, dass höchstens drei Viertel N ist kleiner M. Höchstens drei Viertel ist kleiner M. Also mindestens ein Viertel ist größer gleich M, dann folgt, dass höchstens drei Viertel kleiner sein können. Mindestens ein Viertel der Daten ist kleiner gleich M, dann folgt, höchstens drei Viertel sind größer als M. So, jetzt schauen Sie mal die Definition von A, B und C an und schauen Sie mal an, was hier jetzt behauptet wird. Können wir jetzt eine Aussage machen über die Größe von A und C? Also, in A waren alle die drin, die kleiner als M waren. Und wir haben hier gerade abgeleitet, da können höchstens drei Viertel N drin sein. Und in C waren alle die drin, die größer als M waren. Und wir sehen, höchstens 3/4 von N sind größer als M. Das heißt, die beiden Töpfe A und C sind höchstens 3/4 so groß wie der ursprüngliche Topf. So, jetzt kommt die Rekursion für den Aufwand. Wie viele Schritte benötigt dieser komische Algorithmus, um das kartkleinste Element zu suchen? Also, wenn wir eine kleine Menge haben, dann machen wir ja so einen Algorithmus von Hand und brauchen irgendwie 10 Schritte. Jetzt kommt der rekursive Teil. Wie aufwendig ist es, die Fünfergruppen zu bilden? Jetzt müssen wir hier sozusagen in diese Rekursionsgleichung müssen wir jetzt reinschreiben, die Aufwände, die Zahl der Schritte. Wie viele Schritte, wenn ich n Daten habe und ich bilde jetzt die Fünfergruppen, was ist das für ein Aufwand? Das ist jetzt ganz einfach. Ja, ist also linear in n, ist also wieder irgendein c mal n. Ja, egal wie ungeschickt wir uns anstellen, wenn ich n Daten habe und ich bilde daraus Fünfergruppen, dann habe ich irgendeine Konstante mal n für diesen Aufwand. Jetzt bilde ich in jeder Fünfergruppe den Median. Wie aufwendig ist das? Insgesamt. Wie aufwendig ist das, in einer Fünfergruppe den Median zu finden? Von 5 Zahlen die mittlere zu finden. Wie aufwendig ist das? Ist konstant. Wie viele Fünfergruppen habe ich? N-Fünftel. Ich muss also jetzt N-Fünftel mal mit konstantem Aufwand den Median bestimmen, ist also wieder C mal N. Also ist alles in dieser Konstante drin. So, jetzt bestimme ich den Median der Mediane mit dem Select. Das Select wiederum ist ja in seiner Laufzeit durch F beschrieben. Wie groß ist denn jetzt die Menge, die ich in das F reinstecke? Ja, das heißt also, hier steht jetzt nur N-Fünftel. Wir haben einen rekursiven Aufruf, wobei das ursprüngliche Problem jetzt auf die Größe N-Fünftel geschrumpft ist. So, jetzt habe ich den Median der Mediane bestimmt. Wie aufwendig ist es, diese A, B und C zu bilden? Das ist wieder irgendwie alles in diesem C schon mit drin. Das ist ja, da gehe ich ja einmal durch und werfe die in die entsprechenden Töpfe rein. So. Jetzt kommt die Stelle, wo ich also eine von diesen 3 Aufrufen mache. Dieser Aufruf, der ist ja sofort fertig, der ist sozusagen konstant, der antwortet sofort M. Und die beiden anderen Aufrufe sind jetzt auf A oder C, aber in einer geschrumpften Größe. Wie groß ist jetzt das Problem geworden, mit dem ich jetzt erneut Select aufrufe? Wenn ich entweder das mit A mache oder mit C mache. 3/4. So, was hier jetzt steht, ist jetzt die Rekursionsgleichung für die Zahl der Schritte dieses komischen Algorithmus Select. Der Select-Algorithmus ist also jetzt etwas anders als Quicksort, ja. Er hat einen rekursiven Aufruf, aber die Daten sind nur ein N-Fünftel. Dann hat er noch einen rekursiven Aufruf, die Daten sind nur 3/4. Und dann hat er einen linearen Aufwand, um das irgendwie sonst noch zu verarzten. Ja? So, und jetzt sage ich einfach, was dieses ergibt. Ja? Also F von N ist kleiner gleich 20 mal C mal N. Das fällt jetzt vom Himmel, aber das können wir einfach jetzt durch Induktion beweisen. Also die Verankerung. Ja, F von N. F von N ist ja kleiner gleich C für N kleiner 50. Und das ist natürlich jetzt kleiner gleich 20 mal C mal N für N kleiner 50. Das heißt also, die Verankerung stimmt. So, jetzt sei das mal bis n-1 bewiesen. So, jetzt nehme ich die Rekursionsgleichung, da steht jetzt f von n ist kleiner gleich c mal n plus f von n Fünftel plus f von 3 Viertel. An welcher Stelle kann ich jetzt meine Annahme reinstecken? Wo kann ich bereits etwas einsetzen, was ich ja, weil das ja schon bis n minus 1 bewiesen ist? Wo darf ich jetzt sozusagen substituieren? Ja. Wo darf ich jetzt hier etwas einsetzen? Also hier, das ist ja jetzt schon was Kleineres, wo die Behauptung ja schon bewiesen ist. Das heißt, was darf ich jetzt hierfür hinschreiben? Was gilt denn jetzt schon als bewiesen? Was ist denn jetzt f von n durch 5? Was ist das jetzt? Wir sind jetzt in einem ganz klassischen Induktionsbeweis. Ja. Laut. Kleiner gleich. Also, hier oben steht ja die Behauptung, f von n ist kleiner gleich 20 mal c mal n. Und da stecken wir jetzt rein, n Fünftel. Was kommt da also jetzt hin? Also schreiben Sie einfach mal hier, erstmal kürzen können wir anschließend. 20 mal c mal n durch 5. Ja? So, hier steht 1 mal c mal n. Hier steht 20 mal c mal n Fünftel. Hier steht, da können wir auch durch Induktion jetzt einsetzen, da steht 20 mal c mal 3 Viertel n. So, und jetzt können wir kürzen. 20 durch 5 ist 4. Das heißt also, hier steht 4 mal c mal n. Hier steht 1 mal c mal n. Und hier steht 20 durch 4 gekürzt, 5 mal c mal n. So, 1 mal c mal, was haben wir? Richtig, 15. 1 mal c mal n plus 4 mal c mal n plus 15 mal c mal n ist 20 mal c mal n. Das ist ja das, was wir behauptet haben. So, jetzt machen Sie mal einen deutschen Satz, wo irgendwie drin vorkommt, die Laufzeit von Select. Was ist jetzt die Laufzeit von Select? In welcher Komplexitätsklasse liegt denn jetzt f? In welcher Komplexitätsklasse liegt denn jetzt f? In O von n, ja? Weil f jetzt, die Zahl der Schritte, haben wir jetzt gerade nachgewiesen, ist 20 mal c mal n. Und das bedeutet, dieses komische Select ist in der Komplexitätsklasse von O von n. Das heißt, wir sind, womit Sie wahrscheinlich nicht gerechnet haben, in der Lage, in linearer Zeit den Median einer Folge von n Zahlen zu finden. Und zwar, weil wir es geschafft haben, die durch einen rekursiven Algorithmus die beiden rekursiven Aufrufe deutlich kleiner zu halten als das ursprüngliche Problem, sodass uns sogar so ein linearer Term hier nicht unter Wasser drückt, sondern es bleibt möglich, das Ganze in linearer Zeit zu machen. So, wissen Sie noch, warum wir das überhaupt untersucht haben? Wir hatten überlegt, ob wir beim Quicksort uns mehr Mühe machen, den Median zu finden. Wäre das also jetzt beim Quicksort theoretisch möglich, diesen Select-Algorithmus einzubauen, um den Median zu finden? Ich ahne, dass Sie das eigentlich nicht interessiert, aber das gehört jetzt zu dieser Lehreinheit dazu. Ja. Warum? Nein, nein. Warum? Also, Wenn wir jetzt dieses Select, wenn wir es schaffen, in linearer Zeit den Median zu finden, wie würde sich das jetzt hier auf unsere Best- und Worst-Case-Analyse auswirken? Ja. Ja, also wir könnten im Worst Case sicher sein, dass die beiden Folgen immer gleich groß sind, weil wir in linearer Zeit dieses Aufteilen in die beiden Hälften so hinbekommen, dass vorne und hinten die beiden Mengen also gleich groß sind. Deswegen könnte man mit diesem Algorithmus Quicksort auch im Worst Case auf n mal log n zwingen. Der Grund, warum man es nicht macht, ist, dass dieses ein so großer Aufwand ist für den Median, dass wir zwar asymptotisch in n mal log n landen, ja, aber die Konstanten drumherum sind jetzt so hoch, dass man sagt, das lohnt sich nicht. Ja, also hier ist jetzt asymptotisch n mal log n tatsächlich möglich, aber in der Praxis haben wir hier jetzt so einen großen Overhead, dass diese sonderbare Art für den Median sich nicht auszahlt. Trotzdem sollten Sie dieses als Beispiel nehmen für einen rekursiven Algorithmus, der, weil er seine beiden Teilprobleme klein hält, eine lineare Laufzeit hat. Nehmen Sie ein Übungsblatt, seien Sie fleißig, kommen Sie nächste Woche wieder.